was ich gesagt habe, Deutschland ist nach wie vor, zählt zu einer der besten Ligen. Aber England ist da einfach weit voraus. Und auch die anderen Ligen, ob es Italien ist, ob es Spanien ist, da passiert auch immer wieder etwas. Und deswegen müssen wir da einige Strukturen auch verändern, in meinen Augen. Das geht aber auch nicht nur mit der Agentur oder auch mit dem DFB, sondern da müssen auch die Vereine in meinen Augen auch Teil in die Verantwortung genommen werden, dass sie sich eben auch dafür committen, dass sie auch sagen, sie sind bereit, das Ganze zu fördern, zu unterstützen, weil sonst wird das auch nicht funktionieren.
So, dann gehen wir ran in einen neuen Podcast. Ich freue mich drauf. Kurz nur Vorstellung zu meiner Person, Konstantin Krüger, Leiter Medienmanagement bei der TSG, und ich freue mich auf Stefan. Grüß dich.
Hallo, freue mich auch dabei zu sein.
Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut soweit, ja.
Ja?
Ja, komm ganz gut durch den Winter, klopf auf Holz. ja, weil bei uns ist ja, oder generell in Deutschland auch ein bisschen was los, auch bei uns, bei den Frauen, aber erkältungstechnisch bisher ganz gut.
Ja, ihr hattet auch ein paar Ausfälle jetzt am Wochenende. Wir treffen uns jetzt am Montag hier in Zutzenhausen, hab gestern gespielt gegen die Bayern. Da musstet ihr ein bisschen personellen Aderlass, hattet ihr zu verzeichnen, ne?
Ganz genau, ja. Also wir hatten tatsächlich einige Ausfälle. Schon in den Wochen davor ging es ein bisschen los. Grippale Infekte haben sich dann breit gemacht und leider einige Spielerinnen dann mitgenommen. Und deswegen waren gestern ja doch ein Großteil von Spielerinnen einfach nicht dabei. Potenzielle Stammspielerinnen waren nicht mit dabei. Ja, hoffen wir, dass die jetzt auch alle nach und nach wieder dazukommen. Aber es war jetzt schon echt viel, was da auf uns eingeprasselt ist in dem Bereich.
Lass uns kurz da bleiben, bevor ich einmal dich noch ein bisschen genauer vorstellen möchte, beziehungsweise du dich selber, wenn du Lust hast. War das der Grund, weshalb es gestern, ihr habt gegen Bayern 1-3 verloren, aber ich habe das Spiel mir zumindest in allen Gazetten heute nochmal nachgelesen in der Vorbereitung. Es war überall zu lesen, dass ihr ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht habt, und ich habe auch so ein bisschen rausgelesen, dass es vielleicht daran lag, dass eben auch personeller Aderlass zu beklagen war. Würdest du dem zustimmen?
Ja, das ist hinterher schwierig zu beurteilen, ob es mit anderen Spielerinnen nochmal anders gelaufen wäre, weil ich finde, das nimmt dann auch so eine Dynamik an, so wie gestern. Die Mannschaft hat wirklich das phasenweise sehr gut gemacht gegen, in meinen Augen, die beste und stärkste Mannschaft in Deutschland und sicherlich auch in Europa. Ja, eine Top-Mannschaft. Und da muss man echt sagen, wirklich teilweise auf Augenhöhe agiert. Ich glaube, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Situation ein bisschen zu naiv waren, gerade dann in der zweiten Halbzeit vielleicht auch ein bisschen zu viel wollten, dadurch die Räume geöffnet haben beim Stand von 1-1. Kann ich verstehen, weil man hatte Möglichkeiten. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man das sagen kann mit anderen Spielerinnen. Klar ist es gut, wenn du noch mal ein paar Spielerinnen nachladen kannst. Gestern kam eine Lea Schüller beispielsweise rein, die großen Einfluss aufs Spiel genommen hat. Das war gestern, wir hatten gestern drei Spielerinnen aus der U20 mit dabei. Eine Spielerin, Shugi, hat jetzt ihr Debüt gestern gegeben sogar. Also da muss man schon sagen, dass wir etwas gebeutelt waren und klar, dann auch ein bisschen Qualität hinten raus uns womöglich gefehlt hat. Aber trotzdem eine gute Leistung, auf die man aufbauen kann, die wir auch gerne mitnehmen jetzt für die nächsten beiden schwierigen Aufgaben.
Da kommen wir dann gleich zu, aber jetzt wollen wir auch ein bisschen nochmal von deinen eigenen Worten hören, wer ist Stefan Lerch. Vielleicht kannst du dich selber ein bisschen vorstellen und deinen Werdegang vielleicht gerade im Fußball skizzieren.
Okay, dann versuchen wir das mal kurz und knapp hinzubekommen. 40 Jahre, Stefan Lerch, genau, du hast gesagt, verheiratet, eine Tochter, bin in Darmstadt geboren, habe dort auch ein bisschen südlich von Darmstadt in Eberstadt meine Kindheit verbracht, auch das Fußballspielen gelernt. Ja, und bin eigentlich da lange geblieben bis nach meinem Studium. Ich habe Sport und Biologie auf Lehramt in Mainz studiert und ja, habe auch natürlich den Traum gelebt, Fußballprofi zu werden. Auch mal 4 Jahre lang auf höchstem Niveau im Jugendbereich gespielt in Bayer Eintracht Frankfurt. Habe aber gemerkt, da fehlt was. Ich komme da doch nicht an das Ziel ran und habe dann gemerkt, dass ich ja das Trainersein, den Trainerjob doch gerne mache, und habe dann meine Trainerscheine nebenbei gemacht, neben meinem Studium, Erfahrungen gesammelt, die ersten, und ja, und dann ging es nach meinem ersten Staatsexamen so richtig los, weil dann kam die Anfrage, nach Wolfsburg zu gehen, dort anzufangen als Cheftrainer der zweiten Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Das war auch mein erster Berührungspunkt im Frauenfußball. Und ja, ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, okay, ich wollte immer im Fußball mein Geld verdienen. Zunächst als Spieler, aber das habe ich eben dann aufgegeben und habe dann gemerkt, ja, aber als Trainer habe ich vielleicht diese Chance. Und deswegen habe ich die Chance ergriffen, war dann 2 Jahre dort Cheftrainer der zweiten Frauenbundesligamannschaft, danach 2 Jahre Co-Trainer bei der ersten Profifrauenmannschaft in Wolfsburg und danach durfte ich 4 Jahre dann Cheftrainer vom VfL Wolfsburg in der ersten Mannschaft sein. Und ja, danach ging es wieder mehr in die Heimatregion, sage ich jetzt mal. Bin dann wieder südlich von Darmstadt mit der Familie hingezogen und habe mich der TSG angeschlossen, zunächst als U17-Cheftrainer in der Akademie und im zweiten Jahr die U19 als Cheftrainer betreut, ehe ich danach wieder zu den Frauen gewechselt bin, in den Frauenbereich zur TSG und habe da nochmal dann ja, ungefähr 1,5 Jahre als Cheftrainer und sportlicher Leiter in einem gearbeitet und seit letztem Sommer bin ich sportlicher Leiter der TSG Frauen.
Da sprechen wir natürlich auch zu. Eine interessante Frage, die ich mir vorher auch überlegt hatte, war für dich immer klar oder hattest du einen Denker, als das Thema Trainer im Frauenfußball kam oder war das überhaupt kein musstest du gar nicht lange überlegen oder hattest du vorher den Plan, eher Männer zu trainieren oder war immer klar, du konntest dir auch vorstellen, Frauen zu trainieren, wie ist das?
Ich hatte es eben schon angedeutet, es gab 2 große Träume in meiner Jugendzeit oder so, als ich herangewachsen bin im Erwachsenenbereich, im Fußball mein Geld zu verdienen und einmal die Pro-Lizenz, die Fußballlehrerlizenz zu erwerben. Und da war für mich erstmal zweitrangig, ob das Frauen, Männer, Jungs, Mädchen im Nachwuchsbereich oder im Seniorenbereich, das war für mich zweitrangig. Ich habe immer gesagt, ich versuche in dem Moment zu leben, ich versuche in dem Moment, wo ich gerade bin, mein Bestes zu geben und dann werden sich automatisch Türen öffnen, Türen werden auch wieder zugehen und es wird schon irgendwas passieren. Und so habe ich dem Frauenfußball einfach eine Chance gegeben. Ich hatte vorher keine Ahnung, was der Frauenfußball an sich für ein Level mitbringt und wie das da abläuft. Aber nach meinem Studium kam diese Chance. Und ich hätte an die Schule gehen können, hätte mein Referendariat machen können. Aber da kam eben die Anfrage und da habe ich gesagt, okay, das ist ja einer meiner großen Träume. Also gebe ich dem Ganzen eine Chance und schnupper da rein. Und ja, ist sehr erfolgreich dann gewesen im weiteren Verlauf und habe einfach den Frauenfußball auch schätzen gelernt über mehrere Jahre und weil ich dem Ganzen einfach eine Chance gegeben habe und es auch nicht verglichen habe mit dem Männerfußball, was viele dann auch machen. Und das habe ich versucht auch auszublenden. Aber klar gibt es Unterschiede, es gibt Vor- und Nachteile, wie auch immer man das sagen mag. Aber ich habe dem Ganzen eine Chance gegeben. Und deswegen ja, hat das dann auch gut gematcht und Freude dran gefunden. Und wie gesagt, auch, glaube ich, ganz erfolgreich gewesen bis hierhin.
Du hast gesagt, du hast selber gespielt. Gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, das mit dem noch weiter besser werden im Spielerischen selber funktioniert nicht. Aber ich kann mir vorstellen, Trainer zu sein, gab es da so einen Schlüsselmoment oder vielleicht auch Leute, wo du gemerkt hast, so ja, so wie die das machen, das kann ich mir vorstellen, sowas auch zu machen?
Also es war eher so, dass ich 2 Jahre in der B-Juniorenmannschaft und 2 Jahre in der A-Juniorenmannschaft von Eintracht Frankfurt in der damaligen höchsten Jugendspielklasse gespielt habe. Und danach ging es dann schon los, wo geht's hin, wie geht's weiter? Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich war Auswahlspieler, aber ich habe es nicht in die U-Nationalmannschaft geschafft. Und da wusste ich schon und habe mir schon damals so in dem Bereich, in dem Altersbereich 18 Jahre gedacht, okay, das wird schon schwierig. Ich wusste auch, wie die Konkurrenz dort aussieht. Einige Namen haben es dann auch geschafft in die Bundesliga. Da habe ich dann gemerkt, das könnte wahrscheinlich auch noch ein bisschen fehlen. Oder da könnte etwas fehlen, weil ich dann gemerkt habe, dieser Schritt U-Nation pusht dann auch nochmal. Ne? Und da passiert dann nochmal einiges. Und das ist bei mir eben ausgeblieben. Und da war dann so der Punkt, okay, ich probiere das jetzt noch ein Jahr. Und dann bin ich zu Darmstadt 98 gewechselt unter dem damaligen Trainer Bruno Labbadia, seine erste Station. Und habe dann noch ein Jahr gespielt, hatte aber dann auch eine Verletzung. Und habe dann gemerkt, okay, hier ist der Punkt, wo ich sage, da wird es jetzt nicht mehr dafür reichen. Und also das habe ich dann selbst für mich so analysiert und habe gemerkt, okay, da ist aber was anderes. Habe dann angefangen, klassisch Nachwuchsmannschaften zu trainieren, Auswahlmannschaften zu trainieren. Habe aber gemerkt, das macht mir Spaß und auch das Feedback, was kommt, das fühlt sich gut an. Komm, mach da mal weiter. Und so ist das andere parallel gelaufen, habe noch ein bisschen weiter gespielt, aber habe dann schon zu dem Zeitpunkt gemerkt, da wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr reichen.
Und was du eben gesagt hast, dahingehend nochmal die Frage, was schätzt du denn so am Frauenfußball?
Ich schätze vor allem viele Werte, die ich auch noch so aus meiner Zeit, wo ich aktiv gespielt habe, kennengelernt habe. Ehrlichkeit, es ist sehr familiär, der Frauenfußball ist sehr nahbar. Ich nehme gerne auch das Wort, es ist noch sehr loyal, es ist sehr bodenständig noch. Klar, es entwickelt sich auch, also was ich jetzt gerade beschreibe, der Frauenfußball befindet sich in einem Prozess, der ist sehr dynamisch unterwegs und da verändert sich auch einiges. Und natürlich verändert sich dann auch einiges, wenn immer mehr Geld auch reinkommt und dann wird es auch immer mehr zum Business, wird immer mehr zum Fußballgeschäft. Diese Werte, die schätze ich einfach schon noch sehr. Man hat da auch wirklich auch noch Freundschaften und es ist einfach nochmal eine andere Art der Zusammenarbeit, die ich sehr, sehr schätze. Und ich muss auch sagen, meine Erfahrung ist auch einfach, dass die Frauen, vor allem als ich auch angefangen habe zu arbeiten, die sind einfach sehr, sehr dankbar, sie sind sehr wissbegierig. Natürlich wissen sie auch, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr investieren müssen, dass ihnen nicht alles zufällt und dass alles so leicht gemacht wird. Aber sie sind da einfach sehr, sehr wissbegierig und hinterfragen sehr viel und sind aber auf der anderen Seite sehr dankbar, wenn Menschen sich für sie einsetzen und ihnen helfen wollen. Und das sind so Eigenschaften, die ich jetzt mal nennen kann als Beispiel, die ich sehr, sehr schätze im Frauenfußball.
Absolut, total positive Eigenschaften, finde ich auch. Ist denn daran direkt anknüpfen, ist denn vielleicht die Schwierigkeit bei aller fortschreitenden Professionalisierung auch im Frauenfußball und dass es natürlich immer weiter nach vorne gehen soll, aus deiner Sicht ein schwieriger Spagat, diese Werte weiter zu behalten?
Ja, ich glaube, das sieht man jetzt schon. Es verändert sich etwas. Diese Werte gehen auch nach und nach, so in meiner Wahrnehmung, auch etwas unter. Wie ich es eben schon gesagt habe, es ist mehr zum Geschäft geworden, es kommt mehr Geld rein. Auch die Beraterszene ist größer geworden, breiter aufgestellt worden und es wird immer mehr zum Geschäft. Und natürlich ist es dann einfach so, dass es dann nicht mehr so ist wie vor einigen Jahren, sondern ja, da kommen eben immer mehr Strukturen rein, die das Ganze erschweren. Also ich sehe da auch eine Entwicklung, die in diese Richtung geht, tatsächlich, ja.
Und wie gehst du jetzt, das wäre jetzt der nächste Themenblock, weil du ja hast gesagt, vom Trainerposten jetzt komplett als Sportgeschäftsführer, als sportlicher Leiter verantwortlich bist. Wie versuchst du darauf einzuwirken? Kann man darauf einwirken? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Auch in Verbindung mit dem Trainer, mit den Spielerinnen?
Ja, ich glaube, dieser Prozess, der ist nicht aufzuhalten. Und ich sehe auch viele Vorteile bei diesem Prozess. Also wir reden über Professionalisierung und das kommt den Spielerinnen und auch vor allem auch jungen Spielerinnen zugute, weil sie merken, ich kann im Fußball mein Geld verdienen. Ich kann das zu meinem Beruf machen. Und das bringt, wie gesagt, auch viele Vorteile mit. Aber ich merke halt auch, dass dadurch der Umgang etwas rauer wird. Natürlich werden auch die Ansprüche werden größer, also auch von den Sponsoren, auch von den Vereinen. Da werden natürlich auch die Ansprüche größer und dadurch steigt der Druck. Und so gehen natürlich auch unter anderem auch Werte ein bisschen verloren. Deswegen so richtig dagegen arbeiten, ich glaube, das funktioniert nicht. Für diese Werte einstehen, das möchte ich nach wie vor, auch in den Gesprächen, wenn man sich mit potenziellen neuen Spielerinnen unterhält, wenn man sich mit Spielerinnen unterhält, die man schon begleitet hat oder die aus dem Nachwuchs kommen, dass man ihnen diese Werte vorlebt, dass man mit ihnen auch am Tisch sitzt und sagt, okay, das bekommst du bei uns und dafür wollen wir stehen als TSG für uns im Verein. Das sind so Dinge, glaube ich, wo man noch ein bisschen Einfluss nehmen kann. Aber ich merke tatsächlich, dass es eben schon immer schwieriger wird, weil auch das Angebot viel größer geworden ist für die Frauen. Wo kann ich spielen? Wo kann ich meine nächsten Schritte machen? Und es gibt Masterpläne und wie komme ich am besten so weit wie möglich? Und da merkst du schon, dass ja auch das Thema Geduld, ja, und diese Bodenständigkeit, ja, die wackelt dann doch schon öfter. Und deswegen glaube ich, können wir da gar nicht so viel Einfluss nehmen, außer vorleben, für diese Werte auch einstehen und gucken, dass es immer noch so gut es geht in der Balance bleibt und dass wir uns vor allem auch nicht irgendwie dann verstellen, auch als TSG und für unsere Philosophie und für das, was wir machen, dann auch einstehen.
Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du tauschst die Trainerbank und das tägliche Training in Richtung sportliche Verantwortung, sportlicher Leiter?
Auch da gab es schon, bevor ich wieder zu den Frauen gewechselt bin, als die Gespräche ja aufgenommen worden, gab es schon den Plan, dass ich sportlicher Leiter werden sollte. Und da hatte ich damals dann auch zugesagt, als sportlicher Leiter anzufangen. Aufgrund ja dann doch nochmal Veränderungen auf der Trainerposition im Verein bei den Frauen kam es dann anders. Also das war schon von Anfang an eigentlich der Plan, dass ich in diesen Bereich reingehe. Warum? Weil also mir ist es wichtig, den Fußball aus ja möglichst vielen Perspektiven kennenzulernen. Ich habe es eben ja auch schon mal angedeutet, ich möchte im Jetzt und Hier mein Bestes geben und möchte auch einfach ein umfassendes ja, Bild vom Fußball erlangen und ganz bewusst auch sagen, okay, ich bin aus Wolfsburg weggegangen, bin in den Nachwuchsbereich reingegangen, in Nachwuchsleistungszentrum auf allerhöchstem Niveau gearbeitet, konnte dort viele Erfahrungen sammeln, dann in den Frauenbereich wieder zurück, aber eben als sportlicher Leiter nochmal diese Perspektive. Und so ist es für mich einfach spannend zu sehen, aus diesen Perspektiven heraus, was zeichnet den Fußball aus, was ist wichtig. Und man kommt auch mal ein bisschen aus seinem Hamsterrad raus und hat nochmal eine andere Perspektive. Und das ist etwas, was ich sehr schätze und wo ich viel Erfahrung sammeln kann, was mir weiterhilft. Und dann muss man schauen, wie sich das alles in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Aber für mich ist einfach wichtig, möglichst ja, breit aufgestellt zu sein, viele Facetten, viele Perspektiven einzunehmen. Und deswegen war das dann auch für mich der logische Schritt und muss auch ganz ehrlich sagen, mal auch für den Moment diese andere Perspektive einzunehmen, mal aus diesem Hamsterrad auch auszusteigen, das setzt dann auch nochmal einen anderen Blick und andere Energien frei.
Das heißt, du könntest dir aber vorstellen, auch wieder Trainer zu sein?
Also ich würde sagen, niemals nie. Und das ist auch meine Devise, so wie ich es eben angedeutet habe. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sagt, im Leben gehen Türen auf, es gehen Türen zu und am Ende des Tages ja, entscheidet die Person oder in dem Fall ich, durch welche Tür ich gehe. Wie gesagt, für mich war diese Entscheidung die logische Entscheidung und was jetzt die Zukunft bringen mag, da lasse ich mich überraschen und versuche einfach nur mein Bestes zu geben und dann schaut man, was kommt.
Bleiben wir im Hier und Jetzt. Wie wichtig ist es denn für dich als sportlicher Leiter, das Wissen eines Trainers zu haben und genau zu wissen, wie sich jetzt bei uns Theodelis als verantwortlicher Trainer für die Frauen in allen möglichen Situationen fühlt?
Also mir hilft das sehr, weil ich natürlich dann auch weiß oder mir vorstellen kann, was in einem Trainerkopf vorgeht. Das heißt, wann spreche ich meinen Trainer an, wenn ich mit ihm etwas zu besprechen habe? Ob es mal ja, ein Feedback ist zu dem, was ich sehe, ob es mal andere Themen sind, Kaderthemen. Dann kann ich so ungefähr reinfühlen, in welcher Phase er sich gerade befindet, der Trainer. Das hilft mir natürlich auch, wie er Dinge angeht, wie er Entscheidungen trifft. Da habe ich natürlich dann schon auch Erfahrungswerte, auf die ich zurückgreifen kann. Und das hilft mir, Dinge auch zu bewerten und diese auch vielleicht für Personen, die nicht direkt dran sind oder nicht diese Erfahrung gemacht haben, dann die dann auch weiterzugeben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch manchmal ja auch eine Herausforderung für einen sportlichen Leiter, wenn er da sitzt und diese Situation kennt und nicht eingreifen kann und Dinge vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive sieht und sich dann da auch natürlich ein Stück weit zurückhalten muss. Ich fieber genauso mit, vielleicht sogar noch gefühlt ist es noch eine größere Anspannung und wenn ich auf der Tribüne sitze, weil du kannst nichts machen und du siehst viele Dinge und du kennst die Mechanismen, die da passieren und du denkst, ach, und ich würde gern, aber ist nicht meine Rolle, ist nicht meine Aufgabe. Also das ist dann auch die andere Seite, wo ich dann auch mich selbst ertappe dabei und sage, ja, jetzt weiß ich, was da gerade passiert und ich würde gern helfen, aber geht jetzt nicht. Aber das ist für mich schon hilfreich und ich glaube auch für einen Trainer sicherlich nicht von Nachteil, dass jetzt in dem Fall ich auch als Sparringspartner ganz gut bin und mal mich austauschen kann mit dem sportlichen Leiter, wie hat er es gesehen und auf diese Erfahrung zurückzugreifen. Und für mich ist es da wichtig, dass es immer auf Augenhöhe ist und dieses Gefühl habe ich und ich kann auch immer meine Meinung kundtun und am Ende muss aber der Trainer die Aufstellung machen und die taktische Marschroute vorgeben.
Wo siehst du uns aktuell jetzt gerade, Stand jetzt, so die TSG Frauen? Sind wir in den Sphären, wo wir sein wollen? So ein Spiel wie gestern gegen Bayern, hast du gesagt, wir sind uns da sehr, sehr gut verkauft und geschlagen. Am Ende verliert man das Spiel dann leider aber doch. So in der was jetzt keine, ist ja keine Schande, haben wir auch schon besprochen. So in der, wenn man so mal von oben gerade Stand jetzt drauf guckt, wie siehst du die TSG?
Also ja, ich würde sagen, wir befinden uns gerade in der Umbruchphase im Frauenfußball. Deshalb zum einen, ich glaube ganz offensichtlich, wir haben im Sommer 10 Neuzugänge vermeldet. Wir haben einen neuen Cheftrainer bekommen, wir haben eine neue Co-Trainerin bekommen, wir haben auch im Staff-Team die ein oder andere Position verändert. Das heißt, da war viel Bewegung drin. Und sowas, ja, braucht halt auch ein bisschen Zeit, bis sich alles findet, bis man sich kennenlernt. Und ich sehe jetzt auch schon so jetzt die ersten Spiele im Jahr 2025, dass da was passiert ist, dass da eine Entwicklung zu sehen ist, wie die Mannschaft auftritt, wie die Mannschaft spielt. Weil es ist nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sondern es ist vor allem und auch viel, was außerhalb vom Platz passiert. Also wie möchte der Trainer auch die oder der Verein auch die Kultur haben? Wie wollen wir umgehen in diversen Situationen? Für was wollen wir stehen? Und ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, der Frauenfußball hat zugenommen. Es ist wirklich jetzt auch ein anerkannter Berufszweig. Das heißt, ich muss auch meinen Job bestmöglich ausüben. Das heißt, ich komme nicht nur 20 Minuten vor dem Training und gehe 20 Minuten nach dem Training, sondern ich komme eben 1,5 Stunden vorher, mache meine Stabi-Übungen. Ich habe vielleicht noch eine Videoanalyse. Ich beschäftige mich noch viel intensiver. Nicht, dass das nicht schon da war, aber das nochmal ins Bewusstsein zu rufen, gerade wenn du 10 Neuzugänge hast und auch noch einen Trainer, der eben auch noch seine Vision da reinbringen will. Das sind Dinge, die dazu führen, dass wir da jetzt gerade in so einer Umbruchphase sind. Und das sieht man auch an den Ergebnissen und den Leistungen in der aktuellen Saison. Da sind gute dabei gewesen, aber auch weniger gute. Nach wie vor sind wir eine Mannschaft, die unter den Top 5 in Deutschland zu sehen ist, mit der Qualität, die wir haben, mit der Ausrichtung, die wir haben, wo wir auch mit vielen talentierten Spielerinnen arbeiten wollen, den nächsten Schritt gehen wollen und sie auf ein anderes Niveau heben. Und da sind wir, wie gesagt, gerade jetzt auf dem Weg wieder hin und richten uns dahingehend wieder ein Stück weit neu aus und brauchen jetzt die Stabilität und auch ein Stück weit die Zeit. Und dann, glaube ich, wird sich das auch in den Leistungen, in den Ergebnissen nochmal deutlicher widerspiegeln.
Die Frage muss jetzt natürlich anschließen, was kommt dann perspektivisch und was muss passieren oder anders, kann man denn überhaupt perspektivisch ganz oben in die Top 2, Top 3 rein, Wolfsburg, Bayern, das ist ja immer so, also zumindest jetzt, ich bin nicht so ganz tief drin, aber versuch's natürlich zu verfolgen, gefühlt ja das Maß aller Dinge im Frauenfußball und das ja nicht erst seit letzter Saison, sondern schon die letzten Jahre und Wolfsburg, du kennst den Standort nun bestens, ist das überhaupt möglich, dahin zu kommen?
Ja, es ist möglich, definitiv, braucht aber A, Zeit. Und B, brauche es finanzielle Mittel. Und ich würde auch sagen, wäre dann noch der dritte Punkt, einfach auch das Commitment, sage ich mal, des gesamten Vereins, das auch zu tragen und das zu unterstützen. Weil Wolfsburg und Bayern, das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Auch, und ich zähle jetzt auch Eintracht Frankfurt mit dazu, schon so langsam, weil ich auch noch die Anfänge gesehen habe. Also ich habe auch noch als Trainer gegen den FFC Frankfurt gespielt, die dann zu Eintracht Frankfurt wurden und habe damals schon mitbekommen, wie sie das aufgebaut haben und zu dem Zeitpunkt, welche Spielerinnen sie verpflichtet haben, wie sie das Ganze auch in der Gehaltsstruktur, wobei ich die natürlich nicht kenne, aber wo du einfach sagst, auch dass die finanziellen Mittel dort mit reingelaufen sind und wo du dann einfach merkst, okay, jetzt kommen so die Früchte zum Vorschein. Und deswegen sind das für mich so Kernpunkte, die drei, die ich genannt habe. Und dann ist das möglich. Aber es ist auch die Frage, wie man das machen will. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, ob man wirklich sagt, man holt sich Top-Spielerinnen, fertige Top-Spielerinnen. Aber da ist einfach auch eine wahnsinnig große Konkurrenz mittlerweile da. Deswegen muss man sich da auch andere Wege überlegen. Ich glaube, es gibt auch Vereine, die standortmäßig ein paar Vorteile mit sich bringen. Und das merken jetzt auch unsere deutschen Vereine, auch international. Deswegen muss man da andere Wege auch ein Stück weit gehen. Und die TSG steht auch für Innovation, steht auch eben ein Stück weit anders zu sein, andere Wege zu gehen, sich anders zu definieren. Und wir wollen auch schauen, dass wir, was ich eben schon gesagt habe, entwicklungsfähigen Spielerinnen helfen, den nächsten Schritt zu gehen, kluge Entscheidungen zu treffen, kluge Transfers zu treffen, eben auch mit Entwicklungspotenzial versehen. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schwieriger Weg, weil die anderen Vereine einfach auch schon ziemlich weit voraus sind, weil sie auch schon früher angefangen haben, konkret ihre Vision da umzusetzen. Ich sage, es ist ein großes Thema, spielt nach wie vor eben auch das Geld. Und ja, das ist ein großer entscheidender Faktor. Und deswegen muss man einfach schauen, wie die Philosophie aussieht in jedem Verein.
Verstanden. Und zugleich ist es so, dass wir wiederum dann mit der TSG Vorsprung haben gegenüber Vereinen, der HSV oder Borussia Dortmund, Schalke. Wir könnten jetzt viele Traditionsvereine auch durchgehen, die ja auch möglicherweise sowohl vom Standort, aber auch vom ganzen Verein andere Möglichkeiten haben. Die machen sich ja jetzt auch immer mehr, sind natürlich schon auf dem Weg, aber sind noch lange nicht da, wo wir jetzt sind, richtig?
Genau. Wir haben jetzt über die gesprochen, die jetzt, sage ich mal, zuletzt einfach international eben sehr, sehr weit schon auch gekommen sind. Und das hat sich jetzt, wie gesagt, auch so angehört, dass es schon enorm schwierig ist. Aber wir haben tatsächlich auch gegenüber anderen Vereinen einige Vorteile. Also unser Trainingszentrum an sich bietet wirklich tolle Bedingungen und das kann nicht jeder Verein bisher vorweisen. Beispielsweise sind es Trainingszeiten. Manche müssen sich die Plätze teilen mit männlichen Nachwuchsmannschaften oder mit anderen Vereinen und können erst später trainieren. Das wird auch weniger. Also es passiert gerade was. Aber noch sind wir eben in dieser Position, dass wir beispielsweise gute Trainingsbedingungen haben. Auch bei uns Möglichkeit der Verpflegung ist gegeben für die Spielerinnen, was auch nicht selbstverständlich ist, was auch nicht jeder Verein in der Bundesliga anbietet, dass es ein warmes Mittagessen gibt, sportlergerechtes Mittagessen und auch generell Verpflegungsmöglichkeiten da sind. Auch das Staff-Team, was gewachsen ist, was gut aufgestellt ist. Da sind wir schon noch gegenüber anderen Vereinen voraus. Die anderen holen auf. Deswegen muss man auch selbst immer wieder gucken, dass man eben die nächsten Schritte plant, die nächsten Schritte angeht, um nicht eingeholt zu werden, weil es kommen einige doch auch größere Namen, die sich auf den Weg gemacht haben. Und da muss man einfach immer in Bewegung bleiben. Aber da sind wir tatsächlich wirklich gut aufgestellt. Plus, wir haben halt eben auch eine gute Nachwuchsförderung. Dafür stehen wir als TSG schon seit Jahren. Das weiß ich auch noch zu meiner Zeit in Wolfsburg. Sind immer wieder tolle junge Spielerinnen, Nachwuchsspielerinnen in die Bundesliga gekommen. Und das wollen wir natürlich weiterhin. Und da sind wir auch nach wie vor wirklich eine sehr, sehr gute Adresse. Und das wollen wir weiter ausnutzen und weiter ausbauen für die Zukunft.
Daran anknüpfen, weil es perfekt passt, ist es dann auch folgerichtig, dass wir sind aufgenommen als DFB-Leistungszentrum, meine ich, ist es richtig tituliert. Ne? Und das können auch nicht viele vorweisen. Da gibt es, glaube ich, nur eine Handvoll oder so.
Es gibt nur drei aktuell.
Drei, richtig,
ja. Es gibt drei Leistungszentren, dann gibt es noch Förderzentren, das sind auch drei, aber das ist nochmal eine Stufe darunter. Also es gibt sechs Vereine, die so eine Auszeichnung bekommen haben, wo wir zu den drei zählen, die die beste, höchst angesehene Kategorie erhalten haben, weil wir eben die Vorgaben, die Voraussetzungen erfüllt haben, sei es infrastrukturell, aber auch personell und auch wie wir das sportliche Konzept umsetzen. Gerade was alles unterhalb der Profi-Frauenmannschaft angeht. Und das ist eine tolle Auszeichnung. Also für den Verein ist das super. Es ist einfach auch eine tolle Außendarstellung. Es wird auch helfen, um Spielerinnen weiterhin davon zu überzeugen, sich für die TSG zu entscheiden, weil eben die Konkurrenz immer größer wird und das Angebot größer wird. Das ist wirklich ein gutes Signal. Da wurde wirklich toll gearbeitet im Nachwuchs. Die Verantwortlichen haben das super umgesetzt und das können wir nutzen und weiter ausbauen. Und klar müssen wir aber trotzdem die Durchlässigkeit immer nach oben zur Profimannschaft auch haben.
Wo ist denn, wenn wir mal außerhalb von Deutschland gucken, wo ist Benchmark gerade so im Frauenfußball? Wo guckst du auch vielleicht in deiner Tätigkeit hin? Tauschst du dich auch über die Grenzen hinaus? Deutschlandweit ist klar, aber darüber hinaus auch aus? Versuchst du Themen, Trends, Aktualitäten aufzusaugen aus anderen Ländern, Ligen?
Also wenn man schaut, was die Ligastruktur angeht oder auch generell das Konzept, ist in England einfach Maß aller Dinge. Auch da, der englische Fußballverband bzw. die englische Liga hat vor einigen Jahren, auch das weiß ich noch, ist schon jetzt auch mit Sicherheit 4-5 Jahre her, damals die Weichen gestellt. Da ging es um Lizenzierungsauflagen für die Männervereine, die dann eben auch zu einem gewissen Teil bei den Frauen fördern müssen. Und das war irgendwie so die Initialzündung. Und dann hat das eine Dynamik angenommen, die dazu geführt hat, dass jetzt in England die sportlich gesehen ausgeglichenste und stärkste Liga europaweit vorhanden ist, dass Trainingsbedingungen nochmal auf ein anderes Niveau gehoben worden sind, dass teilweise Frauenmannschaften ja die Facilities der Männer nutzen können, dass regelmäßig in großen Stadien gespielt wird und dann nicht nur 500 Zuschauer da sind, sondern eben auch das Stadion gut besucht ist, nicht ausgelassen, nicht ausverkauft, abgesehen von den großen Spielen und beispielsweise FA Cup Finale oder so. Aber da haben wir es ja in Deutschland jetzt auch Gott sei Dank geschafft, in Köln mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Aber da ist schon sehr, sehr viel vor einigen Jahren losgetreten worden. Und das ist so die Benchmark, was das angeht. Die beste Mannschaft und so vom Spielstil ist nach wie vor der FC Barcelona. Aber da ist natürlich auch sehr, sehr viel, einmal der Name, einmal auch die finanziellen Möglichkeiten, die da aufgerufen werden. Die machen das natürlich gut, aber die sind in Spanien quasi ohne Konkurrenz. Deswegen schaue ich persönlich lieber nach England, weil da eben viel passiert und die Vereine da noch schon ein anderes Denken haben. Der Gesamtverein an sich hat ein anderes Denken. Es ist mehr ein gemeinsames Denken. Männerfußball, Männerprofifußball und Frauenprofifußball.
Und was mit Amerika, die USA?
USA, ja, auch. Also klar, jetzt habe ich mich ein bisschen mehr auf Europa eingeschossen, aber klar, in Amerika ist es nochmal anders. Ja, ist sicherlich auch eine ganz starke Liga, ist ein bisschen anders aufgebaut, ist ein bisschen auch von der Mentalität anders, ist auch ein bisschen weiter weg, also muss ich auch gestehen. Deswegen verfolge ich es jetzt nicht so intensiv, aber ich bekomme natürlich mit, dass Spielerinnen auch gerne nach Amerika gehen, aber die dann auch wiederum berichten, naja, da gibt es auch wie überall Vor- und Nachteile. Und es ist da auch sehr physisch angelegt, das Spiel grundsätzlich. Dafür standen auch immer die amerikanischen Teams, dass sie sehr über die Physis kommen. Mittlerweile aber auch viel in Taktik investieren. Gehen auch viele Trainer nach Amerika. Also da passiert auch einiges und bekanntlich auch viel Geld. Aber ja, für mich nach wie vor trotzdem in England ist einfach die spannendste Liga. Mhm.
Ein Punkt noch, Ralf Zwanziger unsererseits ist da tiefer drin in den so Strategieprozessen, was die Liga angeht, gemeinsam mit den Clubs. Aber da hat sich relativ viel jetzt auch getan. Und so wie du es eben ausgeführt hast, wenn das in anderen Ländern, so wie in England vor 4-5 Jahren vielleicht schon passiert ist, ist ja erstens die Frage, du findest das höchstwahrscheinlich positiv, dass jetzt hier was passiert in Richtung weiter Professionalisierung der Liga und zugleich aber vielleicht auch, dass man sagen kann, man hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn schon ein paar Jahre vorher passiert wäre.
Ja, natürlich. Wir sind ein bisschen abgehängt worden, das jetzt in dem Beispiel auf jeden Fall. Wir hatten ja auch in Deutschland, auch bei der Nationalmannschaft, auch die Situation, das ist jetzt auch ja kein Geheimnis und das ist auch bei den Männern sicherlich auch mal eine Phase gewesen, wo wir ein bisschen abgehängt worden sind, auch sportlich gesehen. Aber es ist so, jetzt haben sich die Vereine nochmal ausgetauscht und jetzt sind zumindest mal die Segel gesetzt, dass eben auch mit Unterstützung, auch nochmal mit einer Agentur zusammen einfach auch die nächsten Schritte geplant werden, die helfen sollen und auch bestimmt helfen werden, mit gezielten Reformen, mit gezielten Veränderungen und Anpassungen den Frauenfußball auf das nächste Niveau zu heben. Weil man sieht, dass da auch immer wieder was passiert und ich habe eben angesprochen, dass vor kurzem war das DFB-Pokalfinale ausverkauft. Man sieht, dass auch wenn die Vereine in die großen Stadien gehen, haben wir jetzt auch bald wieder ein Highlightspiel in der Bundesliga. Das ist nicht bei uns, aber in Köln. Da sieht man, wenn man das Angebot macht, dass dann auch die Nachfrage angenommen wird und dass die Nachfrage auch da ist, dass die Zuschauer ins Stadion gehen. Das ist zum Beispiel schon mal ein gutes Signal und das kann man auch aufgreifen. Also es passiert auch was, aber so wirklich nachhaltig jetzt, um mal mit ein bisschen mehr Schwung nach vorne zu kommen, um auch Spielerinnen womöglich in Deutschland auch zu halten, weil man schaut immer mehr auch, was passiert in den anderen Ligen. Was ich gesagt habe, Deutschland ist nach wie vor, zählt zu einer der besten Ligen. Aber England ist da einfach weit voraus und auch die anderen Ligen, ob es Italien ist, ob es Spanien ist, da passiert auch immer wieder etwas und deswegen müssen wir da einige Strukturen auch verändern in meinen Augen, anpassen, verbessern. Wir müssen es spannender machen, wir müssen aber auch die Qualität weiterhin erhöhen. Das geht aber auch nicht nur mit dem, mit der Agentur oder auch mit dem DFB, sondern da müssen auch die Vereine in meinen Augen auch Teil in die Verantwortung genommen werden, dass sie sich eben auch dafür committen, dass sie auch sagen, sie sind bereit, das Ganze zu fördern, zu unterstützen, weil sonst wird das auch nicht funktionieren.
Abschließende Frage. Wir haben gesagt, wir spielen gerade Schlag auf Schlag. Bayern gestern, übermorgen am Mittwoch, ne, wenn ich keinen Denkfehler mache, Pokal gegen Wolfsburg. Ein besonderes Spiel für dich nach wie vor? Oder ist es mittlerweile so, es ist ja nicht das erste Aufeinandertreffen gegen deinen Ex-Club, ist es mittlerweile schon Business as usual?
Also es ist nicht alltäglich, weil ich sehe viele bekannte Gesichter noch außer meiner damaligen Zeit. Deswegen freue ich mich da immer auch, diese Menschen wiederzusehen, mal kurz zu reden. Deswegen ist es nicht ein alltägliches Spiel. Aber ich habe nicht mehr diese Anspannung, wie ich sie damals hatte, als es zum ersten Mal wieder gegen Wolfsburg ging. Ich kann mich da wirklich sehr gut dran erinnern, auch als ich das erste Spiel wieder im AOK-Stadion in Wolfsburg gemacht habe. Das waren schon nochmal andere Emotionen als die, die jetzt aktuell da sind. Aber es ist immer noch was Besonderes. Und man darf ja nicht vergessen, ja, Wolfsburg hat eine beeindruckende Serie im Pokal. Und allein deshalb ist es ein besonderes Spiel, weil wir alles daran setzen, dass wir diese Serie mal zu Fall bringen.
Wir drücken die Daumen. Stefan, vielen Dank.
Danke auch.